HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Es ist ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
Nous sommes en guerre.
Wir befinden uns im Krieg um die Gesundheit. Wir kämpfen weder gegen eine Armee noch gegen eine andere Nation. Aber der Feind ist da. Deswegen müssen wir eine allgemeine Mobilmachung schaffen. Wir befinden uns im Krieg.
Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre.
We will continue, as we have from the beginning, to do the right thing at the right time.
Wie von Anfang an werden wir das Richtige zur richtigen Zeit tun. Und jetzt ist es an der Zeit, die Schulen zu schließen.
By closing the schools.
We're going to defeat the invisible enemy. I think we're going to do it even faster.
Wir werden den unsichtbaren Feind besiegen, und zwar schneller als gedacht. Und es wird ein vollständiger Sieg sein.
And it will be a complete victory. It'll be a total victory.
So unterschiedlich kann das klingen. Ausgangssperre ja oder nein, Regionen abriegeln oder nicht, Grenzen auf oder zu. Die Länder ringen um die richtigen Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und treffen dabei unterschiedliche Entscheidungen. Und die Regierungen bedienen sich auch sehr unterschiedlicher Rhetorik dabei, haben wir ja gerade gehört, um ihrem Land, ihrer Bevölkerung die Dramatik der Lage deutlich zu machen und dennoch zu Besonnenheit aufzurufen. Das wollen nur manche. Macron ruft den Krieg aus gegen den unsichtbaren Feind, das Virus, während Angela Merkel bekannt freundlich appelliert, sich an die Maßnahmen doch zu halten, bitte. Und die Menschen ziehen ihre Schlussfolgerungen. Die Deutschen kaufen Klopapier und Nudeln, die Franzosen Rotwein und Kondome. Weltweit versuchen Populisten aus der Krise Kapital zu schlagen. Trump sucht den Schuldigen, erst China, dann Europa. Brasiliens Präsident übt sich in Verschwörungstheorien. Der rechtspopulistische Matteo Salvini beschimpft die italienische Regierung, nur hört ihm keiner mehr zu. Wie wird das ausgehen? Fragen wir heute unter dem Titel Andere Länder, andere Sitten, eine Seuche. Entlarven sich die Populisten aller Länder endgültig, für alle erkennbar als Scharfmacher, denen der Sinn für realistisches Handeln im Sinne ihres Volkes fehlt? Oder werden sie eine Stärkung erleben, wenn die Demokraten aller Nationen mit den wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie nicht fertig werden sollten? Gefragt sind im Moment die Regierungschefs, so auch Angela Merkel, die sich gestern zum ersten Mal außerhalb der Neujahrsansprache mit einer Fernsehansprache an das Volk wandte.
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Deutschland hat ein exzellentes Gesundheitssystem, vielleicht eines der besten der Welt. Das kann uns Zuversicht geben. Aber auch unsere Krankenhäuser wären völlig überfordert, wenn in kürzester Zeit zu viele Patienten eingeliefert würden, die einen schweren Verlauf der Corona-Infektion erleiden. Also, es geht darum, das Virus auf seinem Weg durch Deutschland zu verlangsamen. Und dabei müssen wir, das ist existenziell, auf eines setzen: das öffentliche Leben so weit es geht herunterzufahren. Natürlich mit Vernunft und Augenmaß, denn der Staat wird weiter funktionieren, die Versorgung wird selbstverständlich weiter gesichert sein und wir wollen so viel wirtschaftliche Tätigkeit wie möglich bewahren. Ich weiß, wie hart die Schließungen, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben, in unser Leben und auch unser demokratisches Selbstverständnis eingreifen. Es sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab. Ich versichere Ihnen, die Bundesregierung tut alles, was sie kann, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern und vor allem um Arbeitsplätze zu bewahren. Jedem, der in den Supermärkten unterwegs ist, möchte ich sagen, Vorratshaltung ist sinnvoll. War es im Übrigen immer schon. Aber mit Maß. Hamstern, als werde es nie wieder etwas geben, ist sinnlos und letztlich vollkommen unsolidarisch. Nicht in Panik verfallen, aber auch nicht einen Moment denken, auf ihn oder sie komme es doch nicht wirklich an. Niemand ist verzichtbar. Alle zählen. Es braucht unser aller Anstrengung. Ich weiß, wie schwer das ist, was da von uns verlangt wird. Ich appelliere an Sie. Halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten. Deswegen bitte ich Sie, glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer auch in viele Sprachen übersetzen lassen. Wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht von Zwang, sondern von geteiltem Wissen und Mitwirkung. Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen. Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf. Ich danke Ihnen.
Angela Merkel in einer Kurzfassung ihrer Fernsehansprache von gestern. Da muss schon was passieren, dass wir am Anfang unserer Sendung 3 Minuten Angela Merkel zuhören. Und das ist passiert, weil wir analysieren wollen, was sie gesagt hat, mit Professor Olaf Kramer vom Institut für Rhetorik Uni Tübingen. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
War das die Angela Merkel, wie Sie sie gestern Abend gesehen haben, die Sie auch kennen?
Ja und nein. Zum Teil war es die Angela Merkel, die wir kennen. Eine Angela Merkel, die sehr rational argumentiert, wirklich versucht zu erklären, warum wir eine Verhaltensänderung brauchen. Zugleich war aber auch eine neue Tonlage zu spüren. Also sie war emotionaler, pathetischer, als sie das normalerweise ist und hat auch auf dieser emotionalen Ebene versucht, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu erreichen.
Aber kämpferisch war das nicht, das wäre was anderes. Es war schon die nüchterne Naturwissenschaftlerin, wie man es auch gewohnt ist, aber nicht direkt zurückgenommen. Wie würden Sie das sprachlich noch mal konkreter beschreiben? Mit welchen Mitteln arbeitet sie?
Also sprachlich war es aus meiner Sicht schon eine sehr gelungene Rede. Also zunächst mal ist sie sehr konkret und anschaulich, stellt zum Beispiel ja sehr nachvollziehbar nochmal die Situation dar, die wir gerade alle erleben, geschlossene Schulen, Theater, Geschäfte. Das hat also in dieser Konkretheit eine sehr direkte und gute Wirkung. Dann gibt es zentrale Passagen, die sprachlich dann so gedoppelt und variiert werden, etwa wenn man sagt, die Situation ist ernst, nehmen Sie sie ernst. Das sind solche Steigerungen. Figuren, die sehr, auch sehr gut funktionieren. Sie versucht auch nah dran zu sein, wirklich an ihren Zuhörerinnen und Zuhörern über Fragen, dadurch, dass sie auch empathisch Sorgen von Menschen aufnimmt. Und das gelingt also auf dieser sprachlichen Ebene schon alles sehr gut.
Jetzt spricht sie nicht von Krieg wie andere, die wir auch im Laufe der Sendung noch hören werden, aber sie spricht von einer historischen Aufgabe, die bewältigt werden muss. Und sie spricht auch davon, dass es existenziell ist, das öffentliche Leben herunterzufahren, also drastisch schon.
Drastisch ist es auf jeden Fall, denn sie will ja auch etwas erreichen. Also sie will Wirkung und hofft halt, dass die jetzigen Quarantänemaßnahmen noch besser funktionieren. Und dieser emotionale Appell, der gelingt in dieser Rede. Und das ist durchaus eindrucksvoll, dazu zu hören, weil die Gefahren spürbar und greifbar werden und sie auch wirklich versucht, ihre Politik zu erklären.
Jetzt von der Präsentation her, wenn man sich anschaut, wie sie sich gibt, also ihre Attitude, würde Heidi Klum beim Germany Next Top Model sagen. Sie dankte den Menschen, die am Rande der Belastbarkeit in dieser Krise arbeiten. Sie präsentierte sich sorgend für die wirtschaftlich getroffenen Betriebe und appellierte dann am Schluss, passen Sie gut auf sich und Ihre Liebsten auf. Das erinnert so ein bisschen an dieses Mutti-Label, das ihr ja zu Beginn ihrer jetzt rund 15-jährigen Amtszeit verpasst wurde. Oder gehört das einfach dazu?
Naja, es ist eine besondere Situation. Das ist ja schon dadurch greifbar, dass es wirklich eine Ausnahmesituation ist, dass Angela Merkel sich über eine Fernsehansprache an die Nation wendet. Und in dieser besonderen Situation sind auch die Emotionen an der richtigen Stelle. Und da erwartet man auch einen solchen emotionalen Zugriff, weil ja die momentane Situation die Menschen auch wirklich betrifft und beschäftigt.
Also durchaus angemessen, finden Sie, Herr Kramer. Mhm. Dann schauen wir nochmal auf die andere Seite der Präsentation, die in der Rhetorik, zumindest bei der Fernsehansprache, ja auch sehr wichtig ist. Wir haben es jetzt nur im Radio gehört und ich glaube, das macht tatsächlich einen Unterschied, ob man diese Rede hört oder auch sieht. Ihre Körpersprache war sehr zurückhaltend, gewohnt, nüchtern, mit Varianten der Raute. Ist sie auch da sich treu geblieben?
da ist sie insgesamt sich sehr treu geblieben, würde ich sagen. Also stimmlich war es sehr gut performt. Also es ist sehr variantenreich, auch von der Art und Weise, wie es gesprochen wird. Wenn man aber auf die Gestik schaut, die Hände waren ja relativ präsent in Rautenvariation ins Bild gerückt, dann bleibt die Gestik relativ klein und eng, nah am Körper. Wo man in der Gestik auch so ein bisschen spürt, dass naja, diese Situation auch für Angela Merkel durchaus eine besondere Situation ist. Sie ein bisschen aufgeregt und nervös ist. Also stimmlich kompensiert sie das sehr viel stärker in diesen Gesten, die manchmal so ein bisschen suchen, wo sie eigentlich hin sollen, kann man schon spüren, dass es auch eine Situation ist, die auch Frau Merkel wirklich persönlich nahe gegangen ist.
Aber die Wirkung erzielt sie mehr über die Worte als über die Körpersprache, so ist
auf
sie nun mal.
Ja.
Trifft sie denn so, würden Sie sagen, den deutschen Klopapier kaufenden Geist oder den der immer noch feiernden jungen Menschen?
Ich finde, sie hat auf jeden Fall einen sehr guten Geist getroffen, weil sie ja versucht, die Maßnahmen zu erklären. Und wir sind im Moment in so einer Phase, wo autoritäre Lösungen plötzlich irgendwie sehr attraktiv erscheinen und man dem Modell China folgen will mit einem sehr konsequenten Shutdown. Das sind aber ja eigentlich politische Entscheidungen, über die man auch nachdenken muss, über deren Konsequenzen man nachdenken muss. Und das geht im momentanen Aktionismus oft ein wenig unter, finde ich. Angela Merkel schafft es aber wirklich, da in Reflexion zu kommen, nochmal darüber nachzudenken, was sind eigentlich Werte, die in der Politik zentral sind, für die wir eintreten sollen. Und das finde ich wirklich sehr stark an dieser Fernsehansprache.
Sie hat ja bislang sowas noch nie gemacht, außer bei der Neujahrsansprache. Anders als in den USA ist das ja bei uns eine seltene Disziplin. Es gab in jeder Kanzlerschaft einmal so eine Situation. Bei Kanzler Schröder war es der Beginn des Irakkrieges, bei Helmut Kohl die Währungsunion, Helmut Schmidt nach der Schleierentführung oder Willy Brandt nach dem Kniefall in Warschau, jetzt also Merkel zur Corona-Krise. Wird sie denn davon politisch profitieren können?
Ich denke schon, dass im Moment Menschen das Gefühl haben, dass eigentlich ein gutes Krisenmanagement stattfindet. Also natürlich gibt es Klagen darüber, dass Dinge noch nicht klar sind und dass die wirtschaftlichen Hilfen für Unternehmen, insbesondere für kleine Unternehmen, noch nicht wirklich auf dem Weg sind und dass sowas dauert. Und über diese ganz konkreten Aspekte hat sie in dieser Rede ja nicht gesprochen. Das wird manchen Zuhörerinnen und Zuhörern gefehlt haben. Aber davon abgesehen, denke ich schon, dass sie mit dieser Rede es wirklich geschafft hat, Akzente zu setzen und dass sie insgesamt auch als eine Krisenmanagerin jetzt wahrgenommen wird, die die Situation unter Kontrolle hat. Insofern sollte das schon zur Stärkung ihrer Position beitragen.
Und dabei bleibt sie sich in Wort und Bild treu. Also könnte es sein, dass sie davon profitiert, sagt Professor Olaf Kramer vom Institut für Rhetorik von der Uni Tübingen. Vielen Dank. Andere Länder, andere Sitten, eine Seuche, der Tag in HR2 Kultur. Jetzt zu den anderen Ländern. Zuerst zu unseren französischen Nachbarn, die statt Klopapier und Nudeln angeblich Rotwein und Kondome kaufen, um die Krise zu überstehen. Spricht für ein anderes Selbstverständnis, zu dem auch ein anderes Nationalgefühl gehört. Auf Kinder des Vaterlandes, so fängt sie an, die französische Hymne. Zu den Waffen, Bürger, formiert eure Truppen. Marschieren wir, unreines Blut, tränke unsere Furchen. Das ist der Refrain. Vielleicht hängt das ja miteinander zusammen, was die Franzosen in ihrer Nationalhymne singen und mit welchen Worten sich der französische Präsident an sein Volk richtet. Auch er hat die Corona-Krise zu managen. Sie stellt sich zumindest in Teilen Frankreichs schon jetzt dramatisch dar. Wegen der Überlastung der Krankenhäuser werden aus dem Norden mittlerweile viele Intensivpatienten in den Süden geflogen. Die Armee baut Lazarette auf, um genug Betten für die schweren Fälle vorzuhalten. Für die Covid-19-Patienten, die eine Lungenentzündung entwickeln, die Beatmung benötigen und denen der Erstickungstod droht. Und das sind mittlerweile nicht mehr nur vorerkrankte Hochaltrige. Die Situation in Frankreich ist anders, der Präsident ist anders, die Rhetorik ist eine andere, wie Mario Scala nachvollzieht.
Am Anfang steht auch in Frankreich der Ernst der Lage. Als die Zahl der Infizierten stieg und ein Ende oder auch nur ein milder Verlauf der Krise ausgeschlossen war, erklärte Emmanuel Macron seinem Land, dass höchste Aufmerksamkeit geboten ist.
Je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays.
Ich wende mich heute an Sie, um Ihnen zu sagen, die Gesundheitskrise, die unser Land gerade durchzieht, die Epidemie Covid-19, war für einige unter Ihnen weit weg. Jetzt ist sie eine Realität geworden, unmittelbar präsent. Ich werde Ihnen nun die Bestimmungen erklären, die die Regierung getroffen hat, um das Virus und seine Verbreitung zu bremsen.
Ab jetzt wird es ernst. Macron malt noch nicht die schlimmsten Szenarien an die Wand, aber er beschreibt sehr konkret und anschaulich die Gefahren und die Anstrengungen, die dieses Virus zur Folge hat. Handelnde Akteure sind bei ihm Politik, Wissenschaft, Medizin und Bevölkerung. Wobei Macron keinen Zweifel daran lässt, dass besonders der Bevölkerung eine große Bedeutung zukommt. So beschreibt er weniger die medizinische Forschung oder die Arbeit der Ärzte und Krankenhäuser, sondern rühmt vor allem die Leistung der Pflegekräfte vor Ort, überall im Land und das mit großen Worten. Selbstlos, heldenhaft handelten sie alle, Heroen des Alltags. So auf aufmerksames und selbstloses Handeln vorbereitet, folgt der Appell an die Bevölkerung.
Auch wenn Sie keine Symptome haben, riskieren Sie, das Virus zu verbreiten, Ihre Freunde, Ihre Eltern, Ihre Großeltern anzustecken und damit die in Gefahr zu bringen, die Sie lieben. Überall in Frankreich, auf der Île-de-France, in den Regionen, kämpfen unsere Pflegekräfte, um Leben zu erhalten. Da sich die Situation verschlechtert, der Druck steigt, müssen wir alle unsere Energie, unsere Kraft darauf konzentrieren, das Virus zu verlangsamen.
Toute notre énergie, toute notre force doivent se concentrer sur un seul objectif: ralentir la progression du virus.
Der Diskurs bleibt ernst, aber zivil. Die persönliche Ansprache der dritten Person Singular, Sie riskieren, Ihre Lieben anzustecken, unterstreicht den dringenden persönlichen Appell. Macron spricht von Barrieren, die gegen das Virus errichtet werden müssen, und evoziert Bilder eines gemeinsamen Deich- oder Hindernisbaus gegen eine anrollende Gefahr. Wenige Tage später jedoch ist diese Gefahr nicht mehr aufzuhalten. Sie ist da. Macron verhängt eine Ausgangssperre und verschärft die Wortwahl.
Wir befinden uns im Krieg um die Gesundheit. Wir kämpfen weder gegen eine Armee noch gegen eine andere Nation. Aber der Feind ist da, er ist unsichtbar, nicht zu greifen und er schreitet voran. Deswegen müssen wir eine allgemeine Mobilmachung schaffen. Wir befinden uns im Krieg.
Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre.
Wenn der Feind im Land steht, helfen keine Barrieren mehr. Ab jetzt ist Straßenkampf angesagt. Das klingt martialisch, ein Guerre sanitaire, ein Krieg um die Gesundheit wird beschworen. Doch die Kriegsrhetorik bleibt gebremst. Immerhin kennen sich die Franzosen mit dieser Rhetorik aus. Bereits als die Terroranschläge auf Charlie Hebdo und das Bataclan Frankreich erschütterten, war in der Politik und den Medien ausufernd von Krieg die Rede. Und tatsächlich waren danach verschärft bewaffnete Polizeikräfte auf den Straßen. Macron sieht auch jetzt einen Feind, allerdings einen, der nicht zu greifen ist. Er verhängt drastische Maßnahmen, spricht von allgemeiner Mobilmachung. Der Gestus, mit dem er das verkündet, ist allerdings weniger kriegerisch oder martialisch, vielmehr beschwörend und dringlich.
Aber er sagt, wir sind im Krieg gegen einen unsichtbaren Feind. Wir werden ihn besiegen. So klingt das, wenn der französische Präsident die Bevölkerung auf den Kampf gegen das Virus einschwört. Professor Jürgen Ritte, Literaturwissenschaftler an der Sorbonne in Paris. Guten Tag.
Guten Tag.
Auf was bezieht sich denn Macron? Ist die Kriegsrhetorik der Grande Nation angemessen oder mehr noch dockt an der Vorstellung von Größe, Grandeur und Stärke im Kampf?
Na, daran dockt sie, glaube ich, nicht an. Aber es ist ja gerade sehr schön herausgekommen, dass Macron einen Zwei-Stufen-Plan verfolgt hat. Erst den Appell an die Vernunft, an alle, so wie das auch Frau Merkel gemacht hat in ihrer Ansprache. Und nachdem das eben nur bedingt gefruchtet hat, nachdem also die Menschen dann trotzdem noch in die Gaststätten gingen und sich überall trafen, kommt die zweite Stufe und dann kommt es zu einer verschärften Rhetorik, der Kriegsrhetorik, die er verwandt hat. Ich finde diese Kriegsrhetorik ein bisschen übertrieben, aber nun ist Emmanuel Macron auch nicht der größte Rhetoriker. Viele französische Präsidenten waren es in den letzten Jahren wirklich nicht mehr. Die große literarische Kultur ist verschwunden bei den französischen Politikern. Also ich sehe die Kriegsrhetorik jetzt nicht unbedingt zurückgebunden an eine Grandeur de la Nation und solche Dinge. Die Franzosen machen sich selbst über solche Redewendungen lustig. Das ist ein gefundenes Fressen, heute auch wieder oder beziehungsweise gestern im Canard Enchaîné, der trotz Covid-19 noch erscheinen kann.
Es ist ja so, dass Beobachter schon unken, er hat zu viel de Gaulle gelesen für das Jubiläumsjahr oder ein anderer Grund sei seine Sozialisation und seine Zeit bei der Militärakademie.
Also Macron ist nicht in einer Militärakademie gewesen, er ist Schüler der ENA und das ist nun mal keine Militärakademie. Zu viel de Gaulle gelesen, auch das ist im Grunde genommen eine satirische Anspielung an das berühmte offizielle Präsidialfoto, das in jedem französischen Bürgermeisteramt hängt. Da liegen drei Bücher auf dem Schreibtisch, eins davon sind die Kriegsmemoiren, Mémoires de Guerre von de Gaulle. Aber das tut jeder französische Präsident, auch wenn er ihn wie François Mitterrand lange Zeit bekämpft hat. De Gaulle ist die Referenz. Es sind alles Gaullisten in letzter Instanz, wenn man einmal Präsident geworden ist.
Da fällt also Macron nicht raus. Dennoch, jetzt fällt eben auf, 6-mal sprach er in dieser Ansprache von diesem Krieg. Was hat er denn da für ein Ziel? Also beschwört er mit dieser Wortwahl die starke Gemeinschaft, das große Wir im Kampf?
Er schwört vor allen Dingen seine Landsleute darauf ein, dass sie jetzt noch mehr Disziplin zeigen müssen. Eine Disziplin, die sie eben aufgrund guter Worte nicht unbedingt gezeigt haben. Ich bin nun gespannt, wie die Wirkung von Frau Merkel ist. Es war eben die Rede von Krisenmanagement bei ihrer Rede. Davon habe ich nicht viel gehört. Das war ein Aufruf zur Vernunft. Aufrufe zur Vernunft können fruchten. Bei einigen, sie fruchten nicht bei allen. Und Macron hat diese sehr starken Worte benutzt, um darauf vorzubereiten, das war dann das, was im Nachklapp kam, darauf vorzubereiten, dass es jetzt wirklich sehr ernst wird und die Leute zu Hause bleiben sollen. Es ist keine komplette Ausgangssperre wie in Italien oder Spanien, aber doch schon eine sehr starke Reduzierung in der Bewegungsfreiheit.
Während ja Merkel das nur angedeutet hat, also dass es sonst noch Maßnahmen geben könnte, hat ja Macron ganz klar dann eben auch die Ausgangssperre verhängt. Trifft denn dieser Ton die französische Seele?
Er trifft vor allen Dingen die französische Seele, die sich immer so verhält, dass alles erlaubt ist, was nicht explizit verboten ist. Und da er nun seine Pappenheimer, seine Landsleute kennt, hat er jetzt zu Verboten gegriffen, eben in Form dieser Ausgangssperren, weil es eben nicht gefruchtet hat. Ich kann mir selber an die Brust klopfen. Wir hatten am vergangenen Sonntag ja Kommunalwahlen. Ich bin mittags wählen gegangen und weil es so schön frühlingsmild draußen war, spazieren gegangen. Und als ich an der Seine ankam unten, da waren die Ufer überfüllt von Menschen. Man hatte den Eindruck, man sei vor Weihnachten an einem verkaufsoffenen Samstag. Das ist die Realität gewesen nach dem Appell an die Vernunft. Die zweite Stufe wurde dann unmittelbar darauf gezündet. Auch das dürfen wir jetzt nicht mehr. Also es trifft die französische Seele darin. Ich glaube weniger an das Pathos der französischen Seele und ein Wir-Gefühl, wir kämpfen jetzt alle gemeinsam gegen etwas. Ich glaube, die Menschen, viele sind vernünftig und die anderen wurden zur Vernunft gebracht.
Weil Strafen drohen, das wirkt manchmal mehr als Pathos. Sie haben eben schon von dem Kontrast zu Angela Merkel gesprochen, über die wir ja schon eben gesprochen haben. Auch der Auftritt ist ein großer Kontrast. Anders als die nüchterne Kanzlerin springt er die Bevölkerung oder den Zuschauer geradezu an. Das ist mit einem sehr direkten Blick. Er hat geballte Fäuste, sind nahe Einstellungen und dazu eben nous sommes en guerre. Ist diese Präsenz einfach Macron gemäß oder auch der Krise geschuldet?
Sie ist Macron-gemäß, sie ist auch der Krise geschuldet und sie ist vor allen Dingen auch, vergessen wir das nicht, der Institution geschuldet. Ein französischer Staatspräsident hat ja sogar noch mehr Macht als ein amerikanischer. Er kann viel leichter durchregieren und Macron kann sich darüber hinaus auf eine Parlamentsmehrheit stützen, die absolut ist. Frau Merkel als Kanzlerin kann nicht einfach bestimmen, ich mache morgen die Geschäfte zu. Das tun dann die Kommunen oder eben die verschiedenen Ministerpräsidenten. Deswegen kann Ihre Rede wirklich nur der Appell zur Vernunft sein. Ich glaube, den nächsten Schritt kann sie gar nicht tun. Das ist der Schritt, den Macron tun konnte. Das ist der entscheidende Unterschied, glaube ich, zwischen Macron und Merkel. Er ist ein Institutioneller.
Also nicht nur ein anderes Bewusstsein, eine andere nationale Identität, sondern schlichtweg andere politische Gegebenheiten. Jetzt hören wir, dass die Franzosen die Pest von Camus im Moment wieder verschärft kaufen und vielleicht auch lesen, Rotwein genießen. Ist auch das eine andere nationale Identität, als man zum Beispiel in Deutschland mit Klopapier und Nudeln sieht?
Ja, da möchte ich Ihnen dann jetzt doch zustimmen. Wenn man den Rotwein im Klopapier vorzieht, dann weiß ich auch, welches...
Warum Sie in Paris leben.
Warum ich in Paris lebe. Und die Pest, die Italiener haben es ja vorgemacht. Der Verkauf ging ja in Italien los. Und dass sie jetzt verstärkt die Pest kaufen, das hat natürlich mit dem Titel zu tun. Die Pest ist ja auch für uns heute noch, obwohl sie verschwunden ist, immer noch das der Inbegriff dessen, was sich heimlich einschleichen, was unglaublich viel Tod und Verwüstung bringen kann. Ich glaube, das ist in unserem kulturellen Gedächtnis noch sehr stark verhaftet in Europa. Deswegen die Gleichsetzung Pest und Covid-19, die bestimmt etwas übertrieben ist. Und dann in der Tat, wenn man die Pest von Camus liest, was man immer wieder nur empfehlen kann, das ist ein sehr gutes Buch, dann sieht man darin ähnliche Verhaltensmuster, ein ähnliches Szenario, wie wir es jetzt beobachtet haben in den verschiedenen Ländern angesichts der Krise von Covid-19. Mhm. Also ein Tempo, also ein auf Zeit spielen, eine Unentschiedenheit, gegenläufige Stimmen, was sollen wir denn nun machen und so weiter. Und so nach und nach stellt sich dieser unsichtbare Gegner ein und nach werden die Maßnahmen getroffen und nach wird diese Stadt, in der das Ganze spielt bei Camus, Oran in Algerien, dann von der Außenwelt abgeschottet. Also alles das, was wir erleben, hat Camus in der Pest eigentlich schon mal vorerzählt.
Und jetzt erleben wir es live. Professor Jürgen Ritte, Literaturwissenschaftler an der Sorbonne in Paris, vielen Dank. Ziehen wir weiter im Radio hier bei HR2 der Tag, ist das ja schließlich noch möglich, in andere Länder mit anderen Sitten, die mit derselben Seuche kämpfen. Auch in den USA geschieht das mit einer anderen Rhetorik als in Deutschland. Amerika in seiner Hymne The Star-Spangled Banner, das sternbesetzte Banner, ganz aufgeräumt. Weniger aufgeräumt dagegen der amerikanische Präsident. Während Merkel besonnen appelliert, sich an die Regeln zu halten, Macron kämpferisch aufruft zum Krieg gegen das Virus, bietet der amerikanische Präsident eine Show, die viel Stoff für Comedians aus aller Welt bietet und sehr lustig wäre, wäre die Lage nicht so ernst. Arthur Landwehr über die Verlautbarung voller Widersprüche und Kehrtwenden von Donald Trump.
Was wird eines Tages in den Geschichtsbüchern über die USA im Corona-Jahr stehen? Ein desaströs vorbereitetes Land, von der Krise zermürbt oder kraftvoll und kreativ die Krise gemeistert? Oder um es im historischen Vergleich zu beschreiben, ist Donald Trump wie Herbert Hoover, während dessen Präsidentschaft die USA 1929 in die schlimmste Wirtschaftskrise ihrer Geschichte schlitterten, oder Franklin D. Roosevelt, der das Land mit dem New Deal aus der Krise und dann durch den Zweiten Weltkrieg führte. Für Donald Trump ist klar, wie die Geschichte zu erzählen ist. Er ist ein Präsident in Kriegszeiten.
I look at it, I view it as a, in a sense, a wartime president. I mean, that's what we're fighting.
Seine Wortwahl hat er dem angepasst. Die Begriffe sind die eines Landes im Krieg.
This afternoon I'll be meeting with nurses on the front lines of the battle against the virus. They're truly American heroes.
Er werde Krankenschwestern im Kampf an der Front gegen das Virus besuchen. Sie seien amerikanische Helden. Und er zieht ausdrücklich den Vergleich mit dem Zweiten Weltkrieg, stellt sich in eine Reihe mit Roosevelt.
And to this day nobody's seen anything like that, what they were able to do during World War II. And now it's our time. We must sacrifice together because we are all in this together and we'll come through together.
Bis heute hat niemand wieder getan, was sie im Zweiten Weltkrieg leisten konnten. Jetzt sind wir an der Reihe. Wir müssen zusammen Opfer bringen. Wir gehen zusammen und wir kommen zusammen durch. Die USA würden schnell und deutlich gegen diesen unsichtbaren Feind siegen. Dagegen steht eine ganz andere Art, die Geschichte zu erzählen, die von fehlenden Corona-Tests, fehlenden Beatmungsgeräten, unvorbereiteten Krankenhäusern, eines zögernden Präsidenten, der aus politischen Gründen die Gefahr für Leib und Leben der Amerikaner verharmloste.
The lack of seriousness on the front end, the slow response to what we knew was coming to the United States has made our jobs more difficult.
Fehlende Ernsthaftigkeit in der Führung, langsame Reaktion auf das, von dem wir wussten, dass es in die USA kommen würde, hat unsere Arbeit schwerer gemacht. Gretchen Whitmer, demokratische Gouverneurin des Staates Michigan. Sie gilt als mögliche Präsidentschaftskandidatin 2024. Und Trump schoss schon massive Breitseiten gegen ihre Sicht der Dinge. Er betont, dass er es gewesen sei, der lange vor jedem anderen Land Einreisen aus China untersagte und damit die USA lange habe schützen können. Er habe die Wirtschaft ins Boot geholt, die jetzt die notwendigen Ressourcen bereitstelle. Die selbstgegebene Note, eine 10. Großartiger Job.
I'd rate it a 10. I think we've done a great job.
Und stattdessen seien es die Demokraten, die die Krise politisch missbrauchten.
Now the Democrats are politicizing the coronavirus. You know that, right? Coronavirus.
Donald Trump jedenfalls füllt seine neu gewählte Rolle als Krisenmanager aus. Jeden Tag tritt er jetzt vor die Presse. Keine Information des Krisenstabes ohne ihn. Er ist das Gesicht der Krise und wer etwas zu sagen hat, tut dies im Namen des Präsidenten, so wie hier Vizepräsident Mike Pence.
We're continuing to move out on the president's call to bring the full resources of the federal government.
Wir folgen dem Ruf des Präsidenten und wir bringen alle Ressourcen zum Tragen. Trumps zukünftiger Gegenkandidat Joe Biden betont in seiner Darstellung, dass es Trump selbst gewesen sei, der das Land in diese Situation gebracht habe. Seine Politik, wichtige Institutionen zu schwächen und die Wissenschaft seinen politischen Zielen zu opfern.
Our government's ability to respond effectively has been undermined by hollowing out our agencies and disparagement of science.
Und dann ist da noch der Kampf um den Namen des Virus. Trump sagt, trotz aller Kritik daran, China-Virus. Schließlich sei es aus China gekommen.
Comes from China. That's why. Comes from China. I want to be accurate.
Und wenn die Chinesen versuchten, die Geschichte zu fälschen, wenn sie behaupteten, amerikanische Soldaten hätten das Virus eingeschleppt, dann sei eines klar: Unter seiner Führung werde die Sprache so nicht verändert.
So macht das Donald Trump. Professor Christian Lammert, Amerikanist am John F. Kennedy Institut in der FU Berlin, ein Zentrum für Nordamerika-Studien. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Also das ist die Strategie. Erst ignorieren, dann von dem chinesischen Virus sprechen. An der Verbreitung sind die Europäer schuld. Also auch Trump bleibt sich in der Krise treu?
Er bleibt sich absolut treu, auch wenn er andere Botschaften verteilt. Eben erst ignorieren, dann dem politischen Gegner das in die Schuhe schieben und jetzt massiv intervenieren. Aber man merkt in seiner ganzen Rhetorik, dass er hauptsächlich darauf blickt, wie seine Wiederwahlchancen im November sind. Das ist sein Hauptfokus. Und dem wird momentan alles untergeordnet. Wir sehen, dass diese Präsenz, die er momentan in diesen Pressekonferenzen hat, dass er wirklich jeden Tag eine Stunde präsentiert und Rede und Antwort steht. Und das von einem Präsidenten, der diese Institution der Pressekonferenz ja eigentlich so scheut und kaum wahrgenommen hat. Die ganze Administration hat die Kooperation mit der Presse ja extrem zurückgefahren. Und da sieht man jetzt schon, dass er Handlungsbedarf sieht und sich jetzt versucht,
als Krisenretter zu präsentieren.
Aber die Frage ist ja auch, ob die Leute ihm das abnehmen. Er sagte, wir haben es im Griff, oder er sagte das zumindest mal. Er hatte Kontakt zu Infizierten, ließ sich dann nicht testen, später dann doch. Also widersprach sich da auch selbst, arbeitet weiterhin mit diesen kurzen Botschaften, die ja für Trump charakteristisch sind, wie Sprachwissenschaftler analysiert haben, mit einfachen Worten und 9 bis 13 davon in einem Satz. Also solche Dinge wie I did a great job. Und das wiederholt er dann gleich mehrfach. Erreicht er denn damit wirklich die amerikanischen Herzen?
Er erreicht die Herzen seiner Kernanhängerschaft. Wenn man sich die Zustimmungsraten anschaut, da gibt es kaum Bewegung nach oben oder nach unten. Das heißt, mit dieser Rhetorik kann er immer noch seine Wähler ansprechen und den Rest der amerikanischen Bevölkerung hat er schon lange verloren. Die sehen natürlich das Lügen, die Lügen, die immer wieder in seinen Auftritten vor der Presse ganz deutlich werden und die da auch noch besonders sichtbar werden, wenn die Experten dann 10 Minuten später genau das Gegenteil behaupten, was er gerade fabriziert hat. Also das ist diese Spaltung in den USA, die spiegelt sich auch hier wieder, dass seine Anhängerschaft weiterhin hinter ihm steht und glaubt, er könne diese Krise meistern. Und die anderen schütteln nur den Kopf über das, was da passiert.
Also ein gespaltenes Land, von der nationalen Identität kann man auch in dem Zusammenhang dann nicht sprechen. Aber wie Sie schon sagten, Herr Lammert, ist in den USA Wahlkampf. Am 3. November wird gewählt, sollte eigentlich jedenfalls gewählt werden. Und während die Demokraten ihren Spitzenkandidaten noch im Vorwahlkampf suchen, auch unter erschwerten Bedingungen, steht Trump als Kandidat der Republikaner fest. Wem nutzt denn jetzt sein Verhalten, sein Auftreten im Wahlkampf? Wirklich ihm selbst oder vielleicht doch den Demokraten?
Also das kommt darauf an, wie erfolgreich jetzt die Strategie der Trump-Administration ist, vor allem aus ökonomischen Gesichtspunkten. Denn das war seine zentrale Erfolgsgeschichte, diese ökonomische Bilanz seiner 3,5 Jahre Amtszeit, die fantastischen Entwicklungen am Aktienmarkt. Und das ist jetzt alles bedroht und da muss massiv gegengesteuert werden. Und das haben sie jetzt auch angekündigt. Und wenn das gelingen könnte, dann könnte er sich auch als Retter in diese Krise präsentieren und das würde ihm dann natürlich nutzen. Auf der anderen Seite ist ein Gewinner, glaube ich, dieser Corona-Krise bei den Demokraten Joe Biden. Und der Verlierer ist Bernie Sanders, weil momentan will keiner wirklich diese großen Reformen, die Bernie Sanders einfordert. In Krisenzeiten will man verlässliche Führung haben und das sehen die Wähler momentan eher in Joe Biden und deswegen sehen wir auch den Erfolg, den er hier gerade hat in den Vorwahlen. Und das wird die große Frage sein, wer kann sich als Präsidentieller im Wahlkampf präsentieren, der von dieser Corona-Krise massiv beeinflusst wird.
Da hat ja Trump jetzt im Moment noch was Neues in die Hand genommen, $1,000 pro Kopf als Konsumscheck will er demnächst auf den Weg bringen, so das sogenannte Helikoptergeld, was auch hierzulande diskutiert wird, was die dramatische Lage der Wirtschaft abfedern helfen soll. Kann das als Vorwahlgeschenk auch durchaus auf Trumps Konto einzahlen?
Das, glaube ich, ist eine ganz geschickte Strategie und deswegen haben sie das auch gewählt, weil das etwas ist, was der Wähler im Briefkasten hat, was er dann wirklich sieht und was er sofort auch umsetzen kann. Er kann mit diesem Scheck dann auch rausgehen und kann sich Lebensmittel kaufen. Das ist ein anderes Instrument als traditionelle Konjunkturpakete, die bestimmte Programme verlängern, wie Arbeitslosenversicherung oder die Essensbeihilfen großzügiger gestalten. Hier ist der Effekt unmittelbarer spürbar. Und Präsident Trump kann sich dann hinstellen und sagen, ich habe euch diesen Scheck ausgestellt. Und das kann ihm natürlich helfen.
Es kann ja aber natürlich auch noch sein, dass das mit der Wahl sowieso schwierig wird. Das ist jetzt mitten im Wahlkampf, dieses Virus auch die USA erreicht. Glauben Sie denn, dass es auch passieren kann, dass die Wahl einfach verschoben werden muss?
Das wird momentan intensiv diskutiert. Man diskutiert natürlich vor allem darüber, wer kann diese Entscheidung treffen. Man hat Angst davor, dass Trump einfach, wenn er seine Siegeschancen schwinden sieht, einseitig versucht, diese Wahl auszusetzen. Das kann er nicht. Er braucht auf alle Fälle den Kongress. Aber das muss man natürlich ernsthaft in Erwägung ziehen oder auch nach anderen Mechanismen suchen. Momentan wird schon stark gefordert, dass man die Briefwahl massiv ausweiten muss, dass man die Infrastruktur dafür in die Wege leiten muss. Also da passiert momentan einiges an Ideen werden produziert, wie man diese Wahl durchführen kann. Und das muss eigentlich in dieser Krise auch passieren, weil sonst die Legitimation der politischen Führung geschwächt wird. Und das ist in Krisenzeiten überhaupt nicht gut.
Trump in der Corona-Krise. Professor Christian Lammert, Amerikanist am John F. Kennedy Institut an der FU Berlin. Ganz herzlichen Dank. Andere Länder, andere Sitten, eine Seuche, der Tag in HR2 Kultur. Und nun begeben wir uns in ein Land, bei dem es den Anschein hat, dass es Corona im Griff hat. Die Hymne kennen Sie vielleicht noch nicht. Das ist die Hymne von Singapur. Die ehemalige britische Kolonie gehörte zu den ersten Ländern, in denen das Coronavirus auftrat. In dem Einparteienstaat mit starken Restriktionen im öffentlichen wie im privaten Bereich scheint jetzt aber etwas zu gelingen, wovon alle träumen. Mit einer rigorosen Strategie ist das Virus bekämpft worden. Das öffentliche Leben kann weiterlaufen, Holger Senzel berichtet.
Hello, virus from Wuhan. So klingt in Singapur der Sound of Virus. Oder so. Wasch deine Hände, berühre nicht dein Gesicht. So fegen wir den Virus weg. In Singapurs Schulen tanzen sie sogar zum Corona-Rap. Schlachtgesänge eines großen gemeinsamen Kampfes, in dem sich jeder auf den anderen verlassen kann. Das ist der Geist Singapurs, an den Premierminister Lee Hsien Loong appelliert.
We feel that we are all in this together.
Jeder hat seine Aufgabe in dieser Krise und wir lassen niemanden zurück. Das ist das vereinigte Singapur.
SG United.
Auch das Piepsen der digitalen Fieberthermometer gehört zum neuen Sound Singapurs. Am Flughafen, in U-Bahnhöfen, vor öffentlichen Gebäuden, Shopping-Malls. 196 aktive Covid-19-Fälle, Stand Donnerstagnachmittag. Dagegen stehen 117 als geheilt entlassene Patienten. Alle Infizierten konnten innerhalb kürzester Zeit isoliert werden. Die Kontaktpersonen der Erkrankten wurden mit dem nach der SARS-Epidemie vor 17 Jahren entwickelten Contact Tracing Management identifiziert und unter Quarantäne gestellt. Die Situation in Singapur ist unter Kontrolle, erklärt der Regierungschef.
The situation in Singapore remains under control.
Wir werden unsere Stadt nicht herunterfahren, so wie das Chinesen, Südkoreaner oder Italiener gemacht haben. Das Leben geht also weiter in der 5,6 Millionen Metropole. An Schulen wird unterrichtet, Restaurants und Geschäfte sind geöffnet, kaum mehr Menschen als sonst laufen mit Atemschutzmaske herum. Man trägt sie in Asien traditionell weniger zum Eigenschutz als aus Rücksichtnahme gegenüber anderen, wenn man erkältet ist. Alles andere wäre ein schlechtes Signal, belehrte der Premierminister, und die Singapurer halten sich daran. Auf der Hut sein, aber nicht panisch, lautet die Devise. Natürlich ist die Stadt leerer als sonst, auch weil weniger Besucher kommen. Nach Chinesen, Südkoreanern und Italienern werden inzwischen auch keine Reisenden aus Deutschland mehr ins Land gelassen. Die Bundesrepublik gilt den Asiaten als Risikofall. Einer jener Staaten, die Corona zu lange nicht ernst genug genommen hätten, wie Premier Lee Hsien Loong kritisiert.
Many countries had not taken the situation seriously.
Ein alarmierendes Level von Inaktivität hat es die Weltgesundheitsorganisation genannt. Wir hier in Singapur haben Covid-19 von Anfang an absolut ernst genommen.
with the utmost seriousness.
So wie all seine Minister und sämtliche Abgeordneten verzichtet der Premier, mit 2 Millionen Dollar Jahresgehalt, übrigens der bestbezahlte Regierungschef der Welt, auf ein Monatsgehalt. Zugunsten der sogenannten Helden an der Corona-Front. Krankenschwestern, Putzkräften, Taxifahrern. Das tötet keine Viren, aber schafft Solidarität. Das Virus gilt ja als Existenzbedrohung der Gesellschaft und der Wirtschaft. Deshalb reagierte man entschlossen, richtete Krisenstäbe und eine rigorose Quarantäneverordnung ein. Wer zur Vorbeugung unter Selbstquarantäne zu Hause gestellt wird, wird unregelmäßig per SMS aufgefordert, mit dem GPS im Mobiltelefon seinen Standort nachzuweisen oder muss seine Umgebung fotografieren, um zu zeigen, dass er sich tatsächlich in der Wohnung aufhält. Bei Verstößen wird hart durchgegriffen. Natürlich lässt sich Singapur nicht mit anderen Ländern vergleichen. Durch die Insellage lassen sich Verkehrsströme leicht kontrollieren und Grenzen im Notfall einfach abriegeln. Zudem ist die Republik keine Demokratie im westlichen Sinne. Die Medien werden von der Regierung kontrolliert und berichten quasi identisch über Corona und wie man Ansteckung verhindern kann. Auch sind die Singapurer für westliche Begriffe geradezu unfassbar obrigkeitshörig und folgsam. Das macht Krisenmanagement natürlich einfacher. Die Menschen glauben ihrer Regierung, vertrauen darauf, dass sie das Richtige tut und befolgen die Anweisungen. Auch deshalb ist Panik in Singapur ein Fremdwort. We will win this fight, the virus.
So reagiert der Insel- und Stadtstaat Singapur auf Corona. Verschiedene Politikstile, verschiedene Maßnahmen, unterschiedliche Ergebnisse. Was wirkt wirklich gegen Corona und was sind die politischen Folgen? Professor Henrik Müller vom Lehrstuhl Wirtschaftspolitischer Journalismus am Institut für Journalistik der TU Dortmund und Autor des Buches Kurzschlusspolitik. Guten Tag.
Guten Tag.
In Singapur gelingt es, das Virus einzudämmen. Ein restriktives System ist also für so eine Krise das Wirksamste. Soll man das daraus schließen?
Ich würde davor warnen, da jetzt solche Schlüsse daraus zu ziehen. Singapur, das haben wir ja eben auch im Beitrag gehört, ist ein autoritärer Staat und dazu noch ein Stadtstaat. Es ist viel leichter, da ein solches Virus zu kontrollieren und auch das öffentliche Leben zu organisieren. Daraus kann man sicherlich medizinische Schlüsse ziehen, aber ich würde daraus auf keinen Fall den Schluss ziehen, dass es sich um das bessere politische System handelt.
Dann schauen wir uns nochmal die an, die wir auch in der Sendung schon angesprochen haben und die uns etwas näher liegen. Wir haben von Donald Trump in der Sendung gehört, wie er mit seiner populistischen Rhetorik und seinen widersprüchlichen Maßnahmen agiert. Ähnlich sehen wir es in Großbritannien. Boris Johnson hing zunächst der Vorstellung an, wie übrigens die Niederländer noch immer, es mache Sinn, wenn sich möglichst viele Widerstandsfähige anstecken und dann immun sind. Gestern hat er seine Strategie jetzt doch geändert und verordnet Schutzmaßnahmen. Führt die Corona-Krise also vielleicht dazu, dass populistische Blasen schneller zerplatzen?
Das wäre eine Hoffnung. Also wir haben ja in beiden Fällen bei Trump und bei Johnson gesehen, dass das Muster eigentlich das gleiche war. Also das erste Problem wegzureden, kleinzureden, dann runterzuspielen und dann zu spät zu agieren. Und zwar erst, wenn der Druck des Faktischen unabweisbar wird. Wir haben es beim Populismus ja vor allem mit einem Kommunikationsstil zu tun. Also es geht Populisten vor allem darum, aufregende Geschichten zu erzählen und solche, die ihnen in den Kram passen. Und diese heraufziehende Epidemie, diese Pandemie, wie sie ja inzwischen offiziell genannt wird, ist natürlich eine Geschichte, die gerade einem Wahlkämpfer wie Trump nicht ins Konzept passt. Also erzählt er auch jetzt noch polarisierende Geschichten, also Geschichten, in denen es Schuldige gibt, Gegner und erstmal einfache Maßnahmen. Und erst wenn das nicht mehr funktioniert, und zwar für alle offensichtlich funktioniert, dann werden eben doch die Notbremse gezogen und dann kommt die Wahrheit ans Licht sozusagen.
Und dadurch, dass das jetzt schneller passiert, denken Sie, werden diese Art von Populisten auch entlarvt?
Ja, das ist die Hoffnung. Also wir haben es ja bei populistischer Politik mit viel Bullshit zu tun sozusagen. Also so hat das mal der politische Philosoph Harry Frankfurt genannt. Das heißt, das sind Geschichten, die eigentlich nicht in der faktischen Wahrheit verankert sind. Denken Sie an Themen wie den Klimawandel, den Populisten gerne leugnen. Denken Sie an Finanzpolitik, wo man kurzfristige Maßnahmen, stellen mal die Konjunktur stimulieren und die langfristigen Kosten übersieht, nach vorne treibt. Denkt man an Themen wie die Zuwanderung, wo einfache Grenzen zu Slogans verfangen und längerfristige Herausforderungen auch für unsere Arbeitsmärkte und so weiter keine Rolle spielen. Das sind alles Politikfelder, in denen man solche Politikfehler und auch falsche Darstellungen sozusagen der eigentlichen Probleme, vor denen wir als Gesellschaft stehen, nicht so leicht und so schnell erkennt. In diesem Fall ist es jetzt anders. Wir haben es eben mit einer Epidemie zu tun, wo Politikfehler sofort und für jeden spürbar und nachvollziehbar bestraft werden. Von daher wäre es für mich eine hoffnungsvolle Langzeitfolge, wenn dadurch auch der Populismus als sehr verbreitetes Phänomen zurückgedrängt werden könnte.
Da gibt es ja noch einen. Der brasilianische Präsident Bolsonaro verbreitet Verschwörungstheorien und ging noch in die Menschenmassen, schüttelte unzählige Hände und machte Selfies, als er schon wusste, dass er Kontakt zu Infizierten hatte und sein Testergebnis noch nicht da war. Sowas muss doch eigentlich auch als Bild für die Menschen wirklich entlarvend wirken und klar machen, das ist kein Vorbild.
Ja, er hat das ja so verkauft, dass er ein Mann aus dem Volk ist und wenn das Volk infiziert wird, dann kann er sich auch infizieren. Das ist natürlich hanebüchen. Ich meine, natürlich sollten Politiker und erst recht Präsidenten natürlich auch Vorbilder sein und vorbildliches Verhalten in einer solchen Krisensituation an den Tag legen. Aber auch bei Bolsonaro sieht man, wie beim Muster Trump und Johnson, dass das eben nicht durchzuhalten ist. Wenn dann die Fallzahlen so groß werden, dass sich viele Leute persönlich bedroht fühlen, dann wird der Druck des Faktischen einfach so groß, dass sie anders handeln müssen.
Wenn man sich das anschaut, auch in Osteuropa zum Beispiel, auch da gibt es Staatenlenker, die die Corona-Krise jetzt als Bestätigung ihres Abschottungskurses verkaufen, aus der Krise politischen Profit schlagen wollen, Nationalismus als Strategie stärken und als was Gutes verkaufen wollen. Ob diesen Populisten das gelingt oder aber ob sie, so wie Sie sagen, entlarvt werden, das hängt doch aber massiv davon ab, wie die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise aufgefangen werden können. Wenn das wiederum nicht gelingt, dann haben doch die Populisten den besten Boden, um ja, sich wieder als Alternative zu präsentieren und das Regierungshandeln zu beschimpfen.
Das ist in der Tat eine große Gefahr. Und das gilt nicht nur für die medizinischen Maßnahmen, um die es ja jetzt geht, sondern es geht dann auch um die weiteren wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Wir sind in Europa im Moment auf einem Renationalisierungstrip. Also es sind die einzelnen Staaten, die erstmal handeln und die Grenzen dicht machen. Und wir haben die Bilder in den letzten Tagen gesehen von den langen Lkw-Staus an der deutsch-polnischen Grenze. Man sieht, dass natürlich unsere Wirtschaften inzwischen so verflochten sind, dass wir diesen Weg zurück jedenfalls nicht zu vertretbaren Kosten machen können. Deswegen zurück zum Nationalstaat, weg mit europäischer Integration und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir das durchhalten, weil die Folgen werden sehr bald spürbar sein. Wenn Lieferketten zusammenbrechen, wenn Leute ihre Jobs verlieren, wenn in den Supermärkten bestimmte Regale auf Dauer leer bleiben, weil einfach keine Waren mehr geliefert werden aus diesen Ländern. Deswegen, wir werden auf Dauer, und auf Dauer heißt, da reden wir über wenige Monate, vielleicht sogar auch nur Wochen, diesen Abschottungskurs nicht aufrechterhalten können. Davon bin ich überzeugt. Das ist für die Wirtschaft einfach eine zu teure Strategie, die möglicherweise ganze Staaten, ganze Volkswirtschaften an den Rand des Zusammenbruchs bringen würde. Deswegen würde ich auch da sagen, die kommen damit nicht weit.
Viele Populisten, die jetzt versuchen, aus der Corona-Krise Kapital zu schlagen, werden keinen Erfolg haben, sagt Professor Henrik Müller von der TU Dortmund. Herzlichen Dank. Und jetzt landen wir wieder in Deutschland. Und mit Frank Wolf und seinem Deutschlandlied landet der Tag wieder in Deutschland. Nach unserer Corona-Rundreise in diesen Zeiten präsentieren sich die Regierungschefs sehr unterschiedlich. Diese Situation ist für alle neu. Aber auch die nationalen Identitäten werden in den verschiedenen Ländern deutlicher als sonst. Das zeigt sich nicht nur im Kaufverhalten, wie in der letzten Stunde klar geworden ist. Über das, über das Kaufverhalten informieren uns nette Posts in den sozialen Medien. In den USA werden Waffen gekauft, in den Niederlanden Cannabis und bei uns immer noch Klopapier. Vorhin war das Regal wieder leer, um die Krise zu überstehen. Nationale Unterschiede, die kaum darüber entscheiden werden, wer die Krise erfolgreicher überstehen wird. Hauptsache, irgendwann ist sie überall vorbei und das ist sicher. Bis dahin können Sie sich die Zeit vertreiben, indem Sie unsere Sendungen nachhören unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, in der sich jede Menge weitere Schätze befinden. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.